Colloquium Politicum. Die Freiburger Kreise. Professoraler Widerstand im Dritten Reich aus christlicher Überzeugung. Ordnungskonzepte für eine Welt nach dem Krieg. Teil 1. Dritter Vortrag. Professor Dr. Christoph Cornelissen. Gerhard Ritter. Historiker und bekennender Lutheraner.
Ich begrüße Sie zunächst zu dieser Veranstaltung, freue mich über die Einladung, bedanke mich bei Herrn Martin ausdrücklich dafür, dass ich hier jetzt doch geraume Zeit nach der Erstpublikation dieses Buches 2001 erschienen, hier nochmal zum Thema Ritter vortragen darf. Es hat mich etwas gewundert, muss ich gleichzeitig sagen, weil es ist eben jetzt fast 15 Jahre, wenn man das rund machen will. Und ehrlich gesagt, ich habe angefangen, mich selber zu lesen, bevor ich hier hingekommen bin, um zu sehen, ob es sich lohnt. Diejenigen, die von Ihnen mein Buch geschrieben haben, das ist nicht immer so, dass man das alles sofort abrufen kann. Aber ich habe dann nach der Lektüre, als ich angefangen habe, festgestellt, gar nicht so schlecht. Einiges davon hat sicherlich Bestand. Manchmal stolpert man über Formulierungen, die man 15 Jahre danach vielleicht etwas anders ausdrücken würde. Ganz altersmüd bin ich immer noch nicht geworden. Das heißt also, manche der Urteile, die sicherlich wie immer umstritten sind, an denen würde ich doch weiter gerne festhalten wollen. Andere haben mich nachdenklich gestimmt, aber ich denke, das ist ja der Sinn eines Buches, dass wir weiter diskutieren und weiter darüber nachdenken. Also zunächst nochmal mein Dank. Nun ist diese Debatte einerseits jetzt schon eine ältere, die über nicht nur Gerhard Ritter und viele andere Historiker doch schon seit einigen Jahren geführt worden ist. Einer der wesentlichen Anlässe dafür war die Entdeckung, wenn man das so nennen will, die Aufdeckung, dass doch eine ganze Anzahl von deutschen Historikern auf verschiedene Arten und Weisen in die Geschichte des Nationalsozialismus und zwar nicht nur als schreibende Autoren verwoben waren, sondern durchaus auch als Akteure, wie man modern so sagt, die doch sehr viel mehr und prominenter Rollen ausgeübt haben, die viele, nicht nur Historiker, sondern auch ein breiteres historisch interessiertes Publikum nachdenklich gestimmt haben. Und ich weiß nicht, ob Sie festgestellt haben, in der Reihe, in der mein grün-weißes Buch erschienen ist, also im Droste Verlag, so etwas komischer Einband, etwas gräulich, da finden Sie viele weitere Historikerbiografien. Jetzt gerade erschienen ein Buch von Christoph Nonn, einem Düsseldorfer Kollegen, über Theodor Schieder. Und in der Zwischenzeit eben auch noch ein weiteres Buch von Eduard Mühle über Hermann Aubin oder Aubin, wie immer Sie es haben wollen. Und gut, jetzt im Freiburger Kontext würde ich auf jeden Fall auch nennen wollen die gewichtige Biografie von Jan Eckel über Hans Rotfels. Und wir haben dann die Werner Conze-Biografien, gleich zwei. Und Sie merken, es gibt irgendwie doch einen Bedarf an Historikerbiografien, jedenfalls auf Seiten der Autoren so etwas zu schreiben. Ich habe auch den Verdacht, dass es einen Bedarf bei einem lesenden Publikum, einem historisch interessierten Publikum gibt, sich mit diesen Fachbiografien auseinanderzusetzen. Obwohl es eine Vielzahl von Wächtern auch im eigenen Fach gibt, die immer wieder sagen, Historikerbiografien sind überlebte Ansätze, geben überlebte Ansätze wieder. Sie sind überflüssig, weil sie zwangsläufig Protagonisten überhöhen und gewissermaßen den Autor dann nochmal über das und auch in die breitere Öffentlichkeit mit einer Aura ausstatten, die eigentlich einem Historiker gemeinhin gar nicht würdig ist. Darüber lässt sich streiten. Meine Position weiterhin ist, Historikerbiografien werden geschrieben, sie sind geschrieben worden und sie werden auch weiter geschrieben werden. Aus naheliegenden Gründen ist es ein Medium der fachlichen Selbstreflexion und ein, ich glaube, auch vorzügliches Mittel, um einige der Praktiken unserer Wissenschaft, der Geisteswissenschaft und eben der Geschichtswissenschaft speziell immer wieder auf die Bank der Kontrolle zu schicken und uns immer wieder zu fragen, was tun wir eigentlich. Nun, das ist ein allgemeiner Vorschub zu meinem Thema jetzt Gerhard Ritter, über den Sie ja eigentlich was hören wollten, Historiker und bekennender Lutheraner. Das Thema wurde mir freundlicherweise empfohlen. Ich habe das dann so übernommen und versuche jetzt aus diesem Thema für Sie etwas zu machen. Gerhard Ritter gehört zu den wenigen deutschen Historikern, die sich an der Opposition gegen das NS-Regime unter Gefährdung seines eigenen und ihres eigenen Lebens beteiligt haben. Ich habe diese Feststellung schon vor mehr als 10 Jahren an den Anfang meiner Betrachtung über Ritters Weg in den Widerstand gestellt. Und ich wiederhole diese Feststellung heute zu Beginn meines Vortrags, denn mit seiner Haltung und mit seinem Engagement stand der Freiburger Historiker unter seinen deutschen Zunftgenossen nach 1933 mehr oder minder allein auf weiter Flur. Er hat sogar, wie Richard Salomon, ein früherer Hamburger Kollege, dann in den 60er Jahren aus dem Exil brieflich festgestellt hat, mehr gelitten als viele andere, wobei man natürlich dann auch das Schicksal all derjenigen berücksichtigen sollte, die wegen der rassistischen Politik des Nationalsozialismus vorher von ihren Stellen entfernt worden waren. Meine einleitende Feststellung sollte und darf uns deswegen nicht und sollte uns überhaupt nicht davon abhalten, Sine ira et studio, den Weg Ritters in die Opposition gegen das NS-Regime nachzuzeichnen und dabei den politischen, den wissenschaftlichen, den religiösen sowie kirchlich-konfessionellen Motiven seines Widerstands näher auf den Grund zu gehen. Es geht mir also hierbei um einen Ausschnitt aus seinem Leben. Ich werde jetzt nicht über sein gesamtes Oeuvre und auch nicht über seinen Lebensweg in toto berichten, sondern speziell diesen engeren Lebensweg noch mal näher in den Blick nehmen. Ich lenke damit den Blick zugleich auf ein anspruchsvolles Thema, das, wie gerade angedeutet, gerade in den letzten Jahren eine historisch interessierte Gemeinde dann doch immer wieder in den Blick genommen hat, eben weil es hier um den Nationalsozialismus und die Historiker im Nationalsozialismus geht. Worauf es mir ankommt, ist hierbei im Folgenden festzustellen, welche Handlungsmöglichkeiten hatte Ritter überhaupt in den Jahren seit 1933 und wie verbindet sich das mit seinen intellektuellen Interventionen als Publizist, als Historiker, als Zeitgenosse, eben als Mitkämpfender im sogenannten Kirchenkampf und dann vor allem im Freiburger Widerstand. Darüber wird dann vielleicht verständlich, wenn wir diese Handlungsmöglichkeiten in Beziehung setzen, auch zu seinen Aussagen, dass Ritter noch im Sommer des Jahres 1938 davon ausging, dass das damals zum Großdeutschen Reich, also nach dem Anschluss Österreichs erweiterte Nazi-Deutschland, sich zu einem friedlichen Bollwerk in der Mitte Europas entwickeln könne. Nur kurze Zeit später, ich habe gerade vom März 1938 gesprochen, vollzog er dann unter dem Eindruck der Septemberkrise und der Judenpogrome vom November eine deutliche Wende, also keineswegs zufällig in einer Phase, in der auch andere Gruppen des nationalkonservativen Widerstandes sich konstituierten. Im Gegensatz aber zur loyalen Selbstgleichschaltung weiter Kreise der deutschen Professorenschaft hatte Ritter sich auch schon zuvor auf zwei Feldern in einem klaren Gegensatz zur Politik des NS-Regimes manövriert. Zum einen waren dies Eingriffe der neuen Machthaber in die Organisationsstrukturen der deutschen Universitäten, auch die Vorgaben zur Umgestaltung der deutschen Geschichtswissenschaft, so vage diese im Einzelnen wagen. Zum anderen hatte er sich seit Ende 1933 im Kampf gegen die Gleichschaltung der evangelischen Landeskirchen engagiert. Obwohl Ritter mit seiner lutheranisch geprägten Menschen- und Weltsicht schon in den ersten Monaten der NS-Herrschaft in Konflikt mit den neuen Machthabern geraten war, dürfen wir aber erneut darüber nicht übersehen, dass seine Proteste in den Jahren zwischen 1933 und 1938-39 durchaus grundlegende Schwächen, auch Widersprüche aufwiesen, die dem deutschen Protestantismus in dieser Phase insgesamt zu eigen waren. Sodass der Kampf gegen die deutschen Christen in Freiburg und in der Badischen Landeskirche zunächst nicht als ein politischer Widerstand, und das ist mir wichtig, oder gar als Programm für einen politischen Umsturz missverstanden werden darf. Ein solches Ziel stellte sich bei Ritter erst danach, nach dieser Wende des Jahres 1938 ein. Und es war das Resultat mehrerer, dann sukzessiver, weiterer Wenden. Ich werde Ihnen dieses hiernach weiter versuchen zu erläutern, indem ich zunächst eingehe auf Ritter als politischen Beobachter, als geschichtswissenschaftlichen Kommentator in der Zeit der 30er Jahre bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Ich schaue dann etwas genauer auf seine Interventionen im badischen Kirchenkampf und gehe dann drittens in einigen wenigen Auszügen auf die Denkschriften, die berühmten Denkschriften des Freiburger Widerstands ein, für die sich in der wissenschaftlichen Diskussion die Rede von dem Freiburger Kreis oder den Freiburger Kreisen eingebürgert haben. Und viertens und abschließend werde ich das mit den Schriften zeitgenössisch aus der Kriegszeit, also der Zeit des Zweiten Weltkriegs, dann in Verbindung setzen, die den Widerstand und seine Ansprüche einbetten in die öffentlichen Verlautbarungen. Das scheint mir wichtig, um gewissermaßen hier auch deren Bedeutung besser begreifen zu können. Zunächst Ritter als politischer Beobachter, geschichtswissenschaftlicher Kommentator. Und das ist eines der Vorzüge von Ritter. Er hat eine klare Sprache, wie wenig andere, und er hat furchtbar viele Briefe geschrieben, meine Damen und Herren. Das ist für uns natürlich hervorragend als Historiker. Wir haben wie wenig von wenig anderen Historikern sehr viele Belege über das, was er selber dachte und meinte, sukzessive über die Jahre des Nationalsozialismus. Ich meine, das müssen Sie sich vorstellen, das sind 19 Meter Nachlass im Bundesarchiv in Koblenz. Das waren viele Wochen und Monate, die ich dazu gebracht habe, wo ich mich als Archivwurm da gewissermaßen durchbewegt habe. Aber das ist natürlich auch ein Glücksgefühl, dass man sowas überhaupt hat. Das finden Sie von vielen anderen nicht. Und viele andere, die es hatten, haben es irgendwie nicht der Nachwelt aus verschiedenen Gründen hinterlassen. Bei Ritter ist das alles da. Das möchte ich hier, was die Quellengrundlage angeht, hier in den Vordergrund noch stellen. Nun, Ritternamen, wobei natürlich auch da viele Lücken da sind, das muss man sich auch klar machen, ist nicht alles da. Ritternamen, wie so viele andere Universitätsprofessoren, im Laufe der 20er Jahre zunächst nur am Rande Notiz von den Nationalsozialisten. Aber schon in der Phase nach dem Übergang zur präsidialen Regierungsweise, also seit 1930, entwickelte er sich zu einem entschiedenen Warner vor der NS-Massenbewegung. Es müsse nun alles zur Behauptung, ich zitiere, des Rechtes der freien Wissenschaft in einer unheimlich schnell banausisch werdenden Welt unternommen werden, führte er beispielsweise im Oktober 1931 gegenüber seinem Leipziger Fachkollegen Walter Goetz aus. Es gehe jetzt um nichts weniger als um die Freiheit innerhalb des, ich zitiere nochmal, uns immer näher rückenden Total- und Massenstaates. Dass Ritter auch in den folgenden Monaten vor der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler ein Gegner der NS-Bewegung war, daran können überhaupt keine Zweifel bestehen. Aus seiner Enttäuschung über das Versagen der nationalliberalen Kräfte schrieb er im November 1933 an Heinrich Bornkamm, zitiere erneut, meinetwegen Diktatur, wenn und soweit große Reformen nötig sind, aber dann eine Diktatur mit klaren und konkreten Zielen, aber nicht um eine Diktatur des Führerprinzips willen, das sich als eine echt deutsche theoretische Pedanterie erweisen wird. Zitat Ende. Offensichtlich glaubte Ritter unter dem Eindruck der vorangegangenen politischen Auseinandersetzung, ich denke an das Ende der Weimarer Republik, eine Abkehr von den, wie er schreibt, unversöhnlichen, selbstmörderischen Neben- und Gegeneinander der letzten Jahre sei nur so möglich. Ritters Hin- und Hergeworfensein äußerte sich in dieser Phase an zahlreichen weiteren Stellen. Zwar sprach er vertraulich im August 1933 gegenüber Hans Rothfels, also Hans Rothfels aus Königsberg, die dann in Warschau auf dem Internationalen Historikertag waren, wo er den zur Seite nimmt und dann von seinen Befürchtungen spricht, von den Massenemotionen im Reich. Aber gleichzeitig wurde Ritter zum gleichen Zeitpunkt selber ein Opfer der von ihm gehegten Illusion, Hitlers Bewegung könne konservativ eingebunden werden. Eine ja nicht seltene Illusion in dieser Phase. In verschiedenen Publikationen des Jahres 1934 ließ er sich sogar zu der Feststellung hinreißen, das Dritte Reich könne jetzt das vollenden, was es so glückhaft begonnen habe. Die innere Verschmelzung von Reich, Staat und Nation. Besonders bemerkenswert ist hierbei, dass Ritters Eloge auf die anfänglichen Errungenschaften des NS-Regimes sich zu diesem Zeitpunkt keineswegs auf außenpolitische Manöver Hitlers beschränkten, sondern durchaus auch Elemente der Gleichschaltungspolitik einbezogen, wenngleich er hier und an vielen anderen Stellen immer wieder auch vor einem Bildersturm der Jüngeren warnte. Doch, so Ritter, am Willen des Führers, ich zitiere, die deutsche Revolution als nationale Revolution auf dem Boden deutscher Tradition ins Werk zu setzen, daran sei nicht zu zweifeln. Text von 1934. Sein publizistischer Schlingerkurs in dieser Phase fand öffentlich und auch universitätsintern zunächst eigentlich gar keine große Beachtung. Im Gegenteil, während er noch im Oktober 1933 geglaubt hatte, dass der Moment kommen werde, hervorzutreten, um der Nation zu zeigen, was nationale Gesinnung eigentlich ist, musste er nach der Einführung des Führerprinzips an der Freiburger Hochschule feststellen, dass er mehr auf die Rolle des Beobachters als die eines handelnden oder gar politischen Beraters verwiesen war. Auf dem akademischen Feld sah er sich verdrängt und vergrub sich, wie so viele andere, in gelehrte Arbeit. In der Universität sei er jetzt weitgehend ausgeschaltet, schreibt er, 1933 schon im Herbst. Und er berichtete gegenüber seinem akademischen Lehrer Onken, es bleibe jetzt viel Zeit zum Arbeiten. Zu seiner pessimistischen Lagebeurteilung trug bei, dass mit Hermann Heimpel und Rudolf Stadelmann, aber auch mit dem Kunsthistoriker Kurt Bauch geschätzte Kollegen in das Fahrwasser Heideggers gerieten und damit, wie Ritter es später nannte, in die politische Irre geführt wurden. In düsteren historischen Analogien kommentierte er, und das ist ein bisschen Selbstverständnis für die Wahrnehmung seiner eigenen Größe, wir sind gewaltsam abgedrängt vom Geschehen der Zeit, es ist wie in den Tagen Metternichs. Seine düstere Lagebeurteilung trübte sich noch weiter ein, als seine Bemühungen zur Verteidigung seines akademischen Lehrers Onken gegen infame Angriffe Walter Franks scheiterten. Ich darf dieses vielleicht teilweise als bekannt voraussetzen, aber ganz kurz. Walter Frank hatte im Völkischen Beobachter im Februar 1935 über Hermann Onken einen Schmähartikel publiziert und von einem typischen Vertreter vom Selbstbetrug der wissenschaftlichen Objektivität gesprochen. Und das war ein NS-Vernichtungsurteil im akademischen Sinne. Die Verfemung seines akademischen Lehrers verbitterten Ritter zutiefst und verstärkten seine Distanz zum NS-Regime. Schon einen Tag nach der Publikation von Franks hämischen Artikel wandte er sich voller Erregung über die Dreck- und Steinwürfe eines literarischen Straßenräubers an Onken und stellte Überlegungen dazu an, was man gegen diese Attacken unternehmen könne. Für Ritter gab es in den nachfolgenden Monaten eigentlich nur eine Position. Zitat, entschlossen den Rücken zeigen allem, was Verrat an wahrer Wissenschaft bedeutet. Obwohl er durchaus um die Schwierigkeiten wusste, in Zeiten zu opponieren, in denen es keine freie Presse gab. Trotzdem glaubte er, dass jetzt die bloße Defensive nicht mehr ausreiche, sondern, er hat diesen schönen Begriff, eine offensive Defensive für unsere Wissenschaft aufzunehmen sei. Das Scheitern dieses Vorhabens, unter Kollegen Unterstützung zu finden, im Kampf gegen Frank zugunsten von Onken, dieses Scheitern kann man als ein Lehrstück über die Grenzen oppositioneller Handlungen und Haltungen unter der Herrschaft des NS-Regimes auch in der akademischen Welt begreifen. Ritter, der entschlossen war, einen Angriff auf die Pseudohistorie, wie er schreibt, des Dritten Reiches zu führen, musste nach und nach einsehen, dass alle Strategien zur Rehabilitierung Onkens zum Scheitern verurteilt waren. Das Ergebnis hat Ritters sehr kritische Haltung gegenüber der eigenen Zunft noch weiter vertieft. Er war also nie ein guter Freund von sehr vielen. Aber das Beispiel Onken hat ihm endgültig gewissermaßen die Augen aus seiner Sicht geöffnet über das, was er an Kollegen hatte. Die deutsche Wissenschaft lasse sich, ich zitiere, um der Sache willen so lange von anmaßenden Dilettanten und Literaten misshandeln, ohne zu mucksen, bis kein Mensch mehr Respekt vor ihr hat und sie an ihrer eigenen Würdelosigkeit stirbt. Und dann folgt noch eine schöne Passage, die ich mir immer gemerkt habe, wenn man in einer Kommissionssitzung ist. Er spricht von der großen Masse des Kollegengesindels, die nur das Weihrauchfass schwenkt. Das fand ich immer ganz nützlich. Das finde ich immer ganz nützlich, wenn man so in ermüdenden, bis in die Mitternacht gehenden Kommissionssitzungen sitzt. Dann wirkt so etwas belebend, wenn man das zitiert, natürlich. Das ausbleibende Solidaritätsgefühl, der fehlende Verantwortungswillen, stattdessen die Erkenntnis, dass in der Wissenschaft nichts als jämmerlichste Selbstsucht und Selbstzufriedenheit und Eigenbrötelei vorherrsche, ließ Ritter 35-36 die allgemeine Lage immer düsterer kommentieren. Und das ist mir wichtig, das, was er selber erlebt, ist jetzt maßgeblich auch für sein Bild auf den Nationalsozialismus und für natürlich, wie ich gerade festgestellt habe, auch seine Einschätzung der akademischen Welt. Er stilisierte sich dabei allerdings dann doch sehr in der Rolle, die der eines Märtyrers gewiss nicht fern war. Ritter hat sich zwar schon früh gegen die Judenpolitik des NS-Regimes ausgesprochen, also schon seit 1933, und auch innerhalb seines Verantwortungsbereichs Maßnahmen unterstützt, um bedrohten und verfolgten jüdischen Kollegen hilfreich zur Seite zu stehen. Aber sein Festhalten an den Prinzipien der wissenschaftlichen Wahrheit darf man gleichzeitig nicht dahingehend missverstehen, dass er nicht durchaus auch Grenzen seiner Unterstützung signalisiert hatte. Denn sein Widerstand gegen das Regime, gegen das NS-Regime, war zu keinem und zu diesem Zeitpunkt zunächst einmal keineswegs umfassend und ich denke auch weniger politisch, als sich dies nach 1945 dann anhörte oder Ritter selber über sich dieses dann entsprechend zugeschrieben hat. Das zeigt sich unter anderem auch daran, dass sich seine Beurteilungen der allgemeinen politischen Lage seit Ende 1936 wieder deutlich aufhellten. Seine Stellung an der Universität Freiburg entwickelte sich damals wieder günstiger, gefördert von einer Beruhigung der Konflikte auch an der badischen Kirchenfront. Vor diesem Hintergrund sah er sich im Februar 1937 an der Universität wieder an einer sehr starken Stellung, wie er schreibt. Er fühlte sich nun sogar als der ausgesprochene Vertrauensmann des Rektorats. Nach dem Einzug deutscher Soldaten in das seit dem Versailler Vertrag entmilitarisierte Rheinland äußerte er sich sogar regimefreundlich. Das alles sei wirklich, schreibt er, ein ganz großes und wunderschönes Erlebnis gewesen, kommentierte er den Vorgang in einem Brief an seine Mutter. Und nicht zum letzten Mal zeigte er sich tief beeindruckt von einem diplomatischen Meisterstreich, seine Worte Hitlers, der in diesem Fall die abessinische Gelegenheit höchst geschickt genutzt habe. So etwas sei nur möglich, kommentierte er in einem veröffentlichten Text, wo Staat und Nation freie Tatkraft des Einzelnen und politische Macht sich zusammenfinden. Dies ist ein Zitat von Juli 1937. Dass sich Ritter in dieser Phase erkennbar von den außenpolitischen Erfolgen Hitlers beeindrucken ließ, kann man gleichfalls seinen historischen Beiträgen zur Rhein- und Mainpolitik der Franzosen entnehmen. Das führte dann zu dem öffentlichen Appell, die vollkommene Verschmelzung von Staat und Nation sei hinzunehmen, weil dies in Zukunft die Freiheit, Macht und Ansehen Deutschlands mehren werde. Später, nach dem Zweiten Weltkrieg, hat sich Ritter damit verteidigt, er habe 1937 nur das gesagt, was jeder deutsche Patriot damals gedacht habe. Aber er verschwieg eben zugleich, dass er auch die liberale Demokratie des 19. Jahrhunderts im gleichen Text über die historische Rheinpolitik der Franzosen als endgültig überwunden eingestuft hatte. Die Gründung einer der Uniformität und dem Massencharakter unseres öffentlichen Lebens angepassten Staatsform sei eben ein dringendes Erfordernis der neuen Zeit, lautete seine Argumentation im Jahre 1937. Das war nicht unbedingt regimekritisch. Ich führe diese ausgewählten Belegstellen an, weil sie aus meiner Sicht eine abschüssige Bahn markieren, auf der eben auch ein Ritter in den Friedensjahren des Nationalsozialismus ins Schlingern geriet, was dann durch den Anschluss Österreichs, wie schon angedeutet, noch deutlicher befördert werden sollte. Damals zeigte sich Ritter über die Meisterschaft des Akteurs erneut restlos begeistert. Und sowohl privat als auch öffentlich stattete er dem Führer seinen Dank für die glücklich vollzogene Angliederung Österreichs ab. Man kann im Grunde sagen, dass Ritter es vorgezogen hätte, wenn die deutsche Geschichte hier gewissermaßen, jedenfalls was die Expansion Deutschlands, des Deutschen Reiches angeht, hier zu einem Stillstand gekommen wäre. An einem Punkt angehalten worden wäre, schien sie doch die Erfüllung schon lange von ihm gehegter Wünsche zu ermöglichen. Die sogenannte Sudetenkrise vom gleichen Jahr stürzte ihn dann aber gleich in ein neuerliches Wechselbad der Gefühle. Als das Münchner Abkommen eine Lösung aus der Krise zu bieten schien, atmete er noch mal kurz auf und schrieb, Gott erhalte uns unseren Chamberlain. Aber die Hoffnungen trugen bekanntlich. Was er in den letzten beiden Wochen erlebt habe, schrieb er dann nach der sogenannten Reichskristallnacht an seine Mutter, sei das Beschämendste und Schrecklichste, was seit langen Jahren geschehen ist. Er hoffte zwar weiterhin auf innere Umkehr und Besinnungen bei denen, die für das verantwortlich sind, aber er sah zugleich, dass sich die außen- und innenpolitische Lage radikalisierte. Es ist jedoch für Ritter charakteristisch, dass er dann, als die Entscheidung für den Krieg gefallen war, mit geradezu lutheranischem Schicksalstrotz darauf reagierte und selbst in dieser Lage tröstende Hoffnung darin fand, dass es wohl endlich ein Ende haben müsse, mit so viel Schrecklichem und Widerwärtigem, das uns schon seit Jahren ängstigt. Ritters Lagebeurteilungen der Jahre 33 bis 38, 39 zeigen mehreres. Er blieb abhängig von den vorwaltenden Entwicklungen, den politischen Entwicklungen im Reich, innen- und außenpolitisch, und er wurde damit und dabei auch ein Opfer verschiedener, so habe ich das in meinem Buch genannt, Wahrnehmungsfallen. Diese Wahrnehmungsfallen gründeten erstens in einer ausgesprochen nationalen, teilweise sogar nationalistischen Grundhaltung, die in der Außenpolitik Hitlers durchaus eine Wiedergutmachung für die Schmach, so auch sein eigener Begriff, des Jahres 1918-19 bot. Eine zweite Wahrnehmungsfalle resultierte aus den gesellschaftspolitischen Vorstellungen Ritters, die den von den Nationalsozialisten propagierten Plänen einer Volksgemeinschaft durchaus gerade in diesen Jahren näher standen, als wie man oft und wie er selber schreibt, den Konzepten eines ungehinderten Wirtschaftsliberalismus. Drittens unterlag Ritter deshalb einer verzerrten Wahrnehmung der tatsächlichen Entwicklung, weil er die Abkehr von den Weimarer Verhältnissen zunächst durchaus begrüßt hatte. Er war kein Antidemokrat, aber in der Phase der Situation der Präsidialregime ist er ins Zweifeln geraten und er schreibt dann eben 1936 in seiner durchaus populären Biografie Friedrichs II., die Deutschen hätten gelernt, als Opfer an politischer Freiheit zu bringen. Opfer an politischer Freiheit zu bringen für den Vorzug, Mitglieder einer führenden Staatsnation zu sein. Das war eine höchst missverständliche Formulierung, bedeutete gleichzeitig jedoch nicht, dass Ritter nicht schon auch vor 1938, 39 auf all den Feldern, die ich heute schon eingangs nannte, also die ihn besonders berührten, die Geschichtswissenschaft, die badische Kirchenpolitik, durchaus sich aktiv gegen das NS-Regime gewandelt hat. Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt, dem Kampf Ritters gegen die deutschen Christen. Nun bin ich nicht ganz sicher, ob Sie das nicht alles schon für diejenigen, die jedenfalls in der letzten Woche hier waren, schon gehört haben. Ich fürchte, dass es da Überschneidungen geben kann. Ich rede mal weiter und Sie müssen mich dann vorantreiben, wenn es da Überschneidungen gibt. An der Jahreswende 1933-34 stieg Ritter in Freiburg, auch in Baden, auf dem Feld der Kirchen- und Konfessionspolitik zu einem der wichtigsten Akteure unter den Laienchristen auf. Die Wurzeln seines Engagements reichen wieder bis in die Endphase der Weimarer Republik zurück, in der er in den Reihen des Evangelischen Bundes an exponierter Stelle, wenn auch nur kurzzeitig, als Redner hervortrat. Gleichermaßen waren in diesem Zusammenhang seine Tätigkeiten im Verein für Reformationsgeschichte, dem er an führender Stelle angehörte und dann eben natürlich nicht zuletzt als Herausgeber des Archivs für Reformationsgeschichte sowie in der Gustav-Adolf-Stiftung von Bedeutung. Als jedoch die Gleichschaltung der evangelischen Landeskirchen in Baden und speziell in Freiburg zu Konflikten zwischen der Glaubensbewegung Deutsche Christen und den Anhängern der bekennenden Kirche führte, stand Ritter schon bald in vorderster Front der Auseinandersetzung, die sich im Wesentlichen zu einem offenen Kampf um die Besetzung der Kirchenleitungen erweiterten. Diese Auseinandersetzung führte in Baden insofern zu einer Sondersituation, als hier noch im Juni 1933 ein Repräsentant der alten Kirche, der Karlsruher Prälat Julius Kühlewein, legal und einstimmig zum Landesbischof gewählt worden war, der dann aber am 14. Juli 1934 die badische evangelische Kirche gleichschalten ließ. Die badische Landeskirche gehörte damit aus der Sicht der bekennenden Kirche zu den zerstörten Kirchen, obwohl ihr Regiment formal im Sinne der bekennenden Kirche zu den Intakten zu zählen war. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich ein Konflikt zwischen den deutschen Christen, die seit den Wahlen vom Juli 1933 die Mehrheit in der badischen Synode und im erweiterten Oberkirchenrat innehatten, und der kirchlichen Opposition. Diese entfachte eine Protestkampagne gegen die Gleichschaltungspolitik, die sich dann im November 1934 als erfolgreich erwies. Kühlewein machte die Eingliederung Badens in die Reichskirche wieder rückgängig, allerdings erst zu einem Zeitpunkt, als auch auf der Reichsebene die Herrschaft von Bischof Ludwig Müller zusammengebrochen war. Nun, das ist der Hintergrund zu dem, was ich jetzt über Ritter sage. In Freiburg ging der Kirchenstreit weiter. Hier saßen im Kirchengemeinderat seit der Einführung der neuen Kirchenverfassung nach dem Führerprinzip im Juli 1933 die kirchlich Positiven mit 7 Sitzen den deutschen Christen mit 13 Sitzen gegenüber. Die Konfrontation der bekennenden Kirche mit den deutschen Christen erfasste sowohl die Pfarrer als auch die Laien, wobei die Konfliktlinien in Freiburg in der Hauptsache zwischen den verschiedenen Kirchensprengeln ausgetragen worden sind. So bildete die Ludwigskirche das Zentrum der deutschen Christen, während die Christuskirche der Ritter zugehörte, ein Schwerpunkt der Freiburger Bekenntnisgruppe war. An der Spitze der sogenannten kirchlich positiven Kräfte an der Christuskirche stand der Pfarrer Hermann Weber, unter dessen Einfluss sich die Opposition gegen die deutschen Christen in Freiburg zur Bekenntnisfront zusammenschloss. Als nun der Pforzheimer Pfarrer Karl Dürr an die Pauluskirche in Freiburg berufen wurde, erhielt die Freiburger bekennende Kirche einen mächtigen Mitstreiter, war es doch Dürr, der im Juli 1934 Protest dann gegen die Eingliederung der badischen Landeskirche in die Reichskirche einlegte und damit das Signal für den Kirchenkampf in Baden gab. Nun, Ritter war an den Konflikten von Beginn an beteiligt. Gemeinsam mit weiteren Laien und Pfarrern aus Freiburg gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der badischen Bekenntnisfront, die ihren Ausgang eben von Initiativen in Freiburg, Karlsruhe, Pforzheim und anderen badischen Städten genommen hatte. Als Mitglied der badischen bekennenden Kirche nahm er sowohl an der ersten Bekenntnissynode in Barmen vom Mai 1934 als auch der zweiten Dahlemann-Synode im Oktober 1934 teil. Zusammen mit 4 Pfarrern und 3 Laien gehörte er seit der Barmer Synode dem badischen Bruderrat an. Wie weit sich Ritter engagierte, zeigt ein Stimmungsbericht an Onken im Anschluss an die Dahlemer Synode, bei der er zusammen mit Hans Freier von Soden für die Formulierung des politischen Teils der Berliner Kundgebung verantwortlich zeichnete. Nach seiner Rückkehr aus Berlin, so führte Ritter an, hätten die badischen Konsynodalen unter seiner starken Beteiligung eine Agitationswelle in Gang gebracht, die seitdem das ganze Land überschwemmt. Das Ganze sei ein Riesenerfolg, und ich berichte jetzt aus seinen Briefen. Es ist wirklich wunderbar, mitten darin zu stehen. Das Volk steht auf, der Sturm bricht los. Und weiter berichtet er, die kirchlichen Lokale und die Kirchen platzten aus den Nähten. Es regnet Geldbeiträge. Die DC-Front befindet sich in Auflösung. Und, das war für Ritter das entscheidende Ziel der Agitationswelle, der lahme und ängstliche Landesbischof hat auf unser Verlangen hin dem Reichsbischof, jede Gefolgschaft aufgesagt. Ritter zeigte sich in dieser Phase ausgesprochen optimistisch über die Zukunft der bekennenden Kirche. Die Vorgänger auf der Dahlemer Synode versetzten ihn in geradezu euphorische Stimmung. Gleichzeitig ließ er aber auch eine Distanz zu den Ereignissen erkennen. So hielt er das Erlebnis für sehr tröstlich, aber nicht, weil er damit auf eine politische Opposition gegen das Regime abzielte, sondern dieses eben als einen Aufstand des Gewissens oder vielmehr der Seelen aus Furcht vor einem geistigen Bolschewismus bezeichnete. Er selbst führte Ritter aus, würde nicht mitmachen, wenn es sich um eine politische Bewegung handele, auch weil das völlig aussichtslos sei. Es ist insgesamt charakteristisch, dass er die geschilderten Vorgänge mit dem Instrumentarium des Geistes und Reformationshistorikers, er ist der Autor einer durchaus populären Luther-Biografie gewesen, erstmals 23 aufgelegt und dann in vielen Facetten bis in die, ja, glaube ich, siebte Auflage in der zweiten Nachkriegszeit getragen. Es ist insgesamt charakteristisch, dass er die geschilderten Vorgänge, auch sein eigenes Erleben, mit dem Instrumentarium und dem Blickwinkel des Geistes- und Reformationshistorikers als ein Aufbegehren geistig-seelischer Kräfte einstufte, bei dem es sich um das kompromisslose Sich-Ernst-Nehmen des deutschen Geistes gehe, so seine Bezeichnung. Alle diese und zahlreiche weitere Einlassungen zeigen, Ritters Opposition, auch im badischen Kirchenkampf, war zu diesem Zeitpunkt in der Kirchen- und Konfessionspolitik unbedingt, aber, so habe ich es formuliert, keineswegs umfassend und in seinem subjektiven Selbstverständnis wohl auch in hohem Maße unpolitisch. Das zeigen auch seine reformationsgeschichtlichen Beiträge dieser Jahre. So konstatiert er in seinem Beitrag aus Anlass des Luther-Gedenkjahres 1933, gleichsam den Realitäten der Politik entrückt, während das Wechselspiel politischer Interessen unaufhörlich sei, blieben die großen, die ewigen Ideen, in denen die Menschheit ihr höheres Leben führt und die sie forterbt von einer Generation zur anderen. Gleichzeitig, so formuliert er 1933, dürfe man beim völkischen Erleben unserer Tage, zum Luther-Gedenkjahr ausgedrückt, nicht stehen bleiben oder nicht abseits stehen. Und 1933 verändert er nicht zufälligerweise in der gerade schon genannten Luther-Biografie in der Volksausgabe den Untertitel seines Buches, hier hieß Luther nun der ewige Deutsche. Noch wichtiger aber war, dass der Reformator jetzt eine germanisch-völkische Note erhielt. Ich zitiere aus diesem Lutherwerk von 1933, was vorher nicht so in der Lutherbiografie steht und stand. Erst mit Martin Luther kommt die christlich-deutsche Frömmigkeit zu sich selbst. Alle Züge seiner Frömmigkeit sind in ungewöhnlichem Maße deutsch. Echt deutsches Bedürfnis nach einem unmittelbaren und ganz persönlichen Verhältnis zu Gott, wie es der germanische Gefolgschaftsgedanke schon in naiver Weise ausgedrückt hatte. Zitat Ende. 33, Volksbuch Luther. Das zum Widerstand. Als Grundlage für einen umfassenden Widerstand gegen das NS-Regime hat sich ein solches Gedankengut kaum angeboten. Und es war, so meine ich bei diesem Anlass, gewiss auch nicht so gemeint. Im Gegenteil. Ritters Worte markieren, wie so bei vielen anderen Autoren, verbale Anpassung an offizielle Sprachregelungen. Darauf verweisen ebenfalls seine Ausführungen in einer Rede in Lörrach am 28. November 1934, die er im Rahmen der bereits genannten Agitationswelle gegen die deutschen Christen hielt. Diese Rede brachte Ritter die erste, wenn auch folgenlose Hausdurchsuchung durch die Gestapo ein. Es war ein Spitzel der Abteilung für kulturellen Frieden aus Karlsruhe anwesend. Also die Namen sind ja auch immer wieder interessant, was es gibt. Abteilung für kulturellen Frieden der Karlsruher Gau-Propaganda-Abteilung. Der hat dann eben festgestellt, dass Ritter mit dieser Rede einen schamlosen Angriff auf den Führer letztendlich geäußert habe, weil er sich gegen den Reichsbischof Müller gewandt habe. Nun zeigt aber die nachträgliche Verteidigung, die schriftlich vorliegt hier im Universitätsarchiv in Freiburg, wie sehr es auch Ritter dann sicherlich auch mit taktischem Argument und ausgestattet, aber eben nicht allein. Ritter ist eben in dieser Verteidigung als Pflicht des evangelischen Christen einstufte, den schuldigen Gehorsam gegen seine Obrigkeit durch Wort und Tat zu bezeugen. Nichts anderes habe er in Lörrach getan. Es war Taktik im Spiel, zugleich aber auch Überzeugung, betonte Ritter doch ausdrücklich, dass diejenigen, die eine weltliche Kampfgesinnung bei uns suchen, bald enttäuscht werden. Ritter zeigte sich vielmehr von einer ganz anderen Idee beseelt, der Vorstellung, der Kampf gegen die deutschen Christen werde eine Lösung all der Probleme ermöglichen, welche die Reformation aufgeworfen oder auch nur ans Tageslicht gebracht hatte und die er in seiner Lutherbiografie immer wieder beklagte. Das betraf zum einen die Spaltung der deutschen evangelischen Kirche in zahlreiche Landeskirchen, die nun in einer Zeit, in der das deutsche Volk seine tausendjährige Zersplitterung überwindet, nicht in ihrer alten Krähwinkelei stecken bleiben dürfe. Zum anderen sei von Anfang an klar gewesen, dass im Zeitalter des modernen Volksstaates die Kirche zum Volk in einer anderen Sprache reden müsse, die dem Volk verständlich ist und dem Volk ans Herz greift. Kirchliche und religiöse Einheit sind die zentralen Begriffe seiner Ausführung. In meiner Deutung hat der Teilerfolg der von Ritter mitgetragenen kirchlichen Opposition hier in Freiburg und im weiteren badischen Raum ihn in mehrfacher Hinsicht zu Fehleinschätzungen verleitet. Das betraf zum einen die Wirkung des Protests, den er insgesamt wohl überschätzte, und zum anderen seine Beurteilung der Chancen für einen friedlichen Wandel des NS-Regimes. Ritter hat sich jedoch, was ihn auszeichnet, trotz aller Einschüchterungsversuche auch in den folgenden Jahren nicht davon abbringen lassen, für die Sache der bekennenden Kirche einzutreten. Nach und nach, vor allem ab 1936/37, mischten sich aber auch skeptische Töne in die anfängliche Euphorie, zumal Ritter immer mehr auch das Schulwesen zu einer Brutstätte der Unwahrheit, der Gesinnungslosigkeit, er hatte jüngere Kinder, die zur Schule gingen, und zu einer Kampfstätte gegen das Christentum herabsinken sah. Vor diesem Hintergrund änderten er und seine Freiburger Mitstreiter in der zweiten Hälfte der 30er Jahre ihre Strategie. Statt weiter primär um die öffentliche Sammlung von Glaubensbrüdern und Schwestern sich zu bemühen, verlagerten sie den Schwerpunkt ihrer Auseinandersetzung mit dem NS-Regime auf eine inhaltliche Beschäftigung mit theologisch-politischen Fragen, darunter im Kern auf die Frage nach der Stellung des Christen in einem gottfeindlichen Staat. Und damit sind wir beim dritten Punkt angelangt, den Freiburger Kreisen, dem Freiburger Kreis, den Denkschriften dieser Kreise, die jetzt den Weg eben und das Ergebnis auch der politischen Opposition unter Beteiligung Ritters markieren. Diagnosen der Gegenwart habe ich das genannt, Planungen für die Zukunft. Für den Weg Ritters in die Opposition gegen das NS-Regime waren keineswegs allein kirchenpolitische oder innerwissenschaftliche Erwägungen ausschlaggebend, also die Punkte, die ich hier zunächst einleitend behandelt hatte, sondern sie verdanken sich auch den äußeren Konstellationen des Freiburger Umfelds. Die sozialen und konfessionellen Milieus der Stadt Freiburg sowie die spezifischen Verhältnisse an der Universität bildeten einen Nährboden dafür, dass es zu einem Zusammenschluss verschiedener bürgerlicher Gruppen gegen das NS-Regime überhaupt hat kommen können, die gewissermaßen dann aus dem Salon heraus oder auch dem wissenschaftlichen Seminar heraus Protest, dann eben auch Widerstand gegen das NS-Regime entwickelten, formulierten und dieses in Denkschriften niederlegten. Schon geraume Zeit, bevor sich die Freiburger Kreise zusammenfanden, gab es verschiedene Foren, auf denen Universitätsangehörige teilweise in Verbindung mit Studierenden zu einem zwanglosen Austausch zusammentrafen, bei dem immer wieder dann auch politische Fragen erörtert worden sind. Hierzu gehörten unter anderem die Seminare in der Privatwohnung des emeritierten Nationalökonomen Karl Diehl, der kontinuierlich vom Wintersemester 1933/34 bis 1943 ein Privatissimum abhielt, das dann immer wieder die Gelegenheit zu einer Aussprache über die allgemeine politische Lage bot. Ritter wirkte dort mehrfach mit als Gast und er hat nachträglich festgehalten, der Diehl-Kreis habe den Kern der Resistance an der Freiburger Hochschule ausgemacht. Erst aber im Gefolge der Judenpogrome vom November 38 konstituierte sich dann ein Kreis evangelisch gesinnter Professoren und Pfarrer, der im Laufe des Krieges dann durch katholische Vertreter derselben Berufsgruppen ergänzt wurde. Dies war das später sogenannte Freiburger Konzil, dessen Initiator der Agrarwissenschaftler Konstantin von Dietze war, über den Sie ja dann nächste Woche noch mehr hören werden. Hierbei spielten personelle und konfessionelle Faktoren eine wichtige Rolle, hatte von Dietze doch nach seiner Ankunft in Freiburg zunächst einige Monate im Hause Ritters gewohnt. Aber diese Mischung aus persönlichen, aus wissenschaftlichen und konfessionellen Bindungen kennzeichnete nicht nur das Verhältnis von Ritter und von Dietze, sondern sie waren insgesamt charakteristisch für die Beziehungen der Mitglieder des Konzils bzw. der Arbeitsgemeinschaft Freiburger Denkschrift untereinander. Ich denke, was wir heute so als eine Forschungsvokabel haben, Vertrauen. Vertrauen konnte nur in diesen Kreisen wachsen, auf der Grundlage dieses engen Bündnisses und dieser Netzwerke, gewachsen aus persönlichen, wissenschaftlichen und konfessionellen Bindungen. Immerhin die Hälfte der lehrenden Mitglieder der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät an der Universität gehörte der bekennenden Kirche an. Und für den Kern des Freiburger Kreises mit Lampe, Eucken, Konstantin von Dietze und Ritter war bezeichnend, dass alle vier zur Freiburger Christusgemeinde gehörten. Vor diesem Hintergrund sind die Erörterungen über die grundsätzlichen Fragen des Verhältnisses von Staat und Kirche sowie speziell des Natur- und des göttlichen Rechts zu sehen, zu denen dann ab Ende 1938 die Teilnehmer des Freiburger Konzils zusammentrafen. Ich denke, vieles davon darf ich muss ich auf eine gewisse Art und Weise voraussetzen. Ich darf Sie dann dezent auf mein Buch hinweisen oder auf das, wo Sie das sonst so nachlesen können, die Details sozusagen der Kreise Ihrer Diskussion. Entscheidend ist ja jetzt, was ist da besprochen worden und welche Rolle spielt Ritter dabei. Was auf diesen Versammlungen besprochen wurde, lässt sich bis auf wenige Einzelheiten nicht genau rekonstruieren. Aber das scheint mir jetzt in unserem heutigen Kontext auch weniger entscheidend, als vielmehr der Behauptung Ritters nachzugehen, die er kurz nach dem Ende des Weltkriegs in seinem Bericht über die Verschwörung des 20. Juli und meinen Anteil daran aufstellte. Demnach sei im Freiburger Kreis politische und kirchliche Opposition praktisch nicht voneinander zu unterscheiden gewesen, da beides, so schreibt Ritter, sich aufs Engste miteinander verband. Die religiös-sittliche Kritik wurde von selbst zur politischen und umgekehrt. Die politische suchte sich religiös-moralisch zu begründen, wohl auch manchmal bloß zu tarnen. Zitat Ende. Außerdem stellte er fest, dass die von ihm mitgetragene kirchliche Opposition von Anfang an grundsätzlicher Natur gewesen sei. Sie habe das Nazitum überhaupt als eine Gott- und rechtlose, dem Christentum feindliche Tyrannei als Selbstvergötterung der Menschen, als tief unsittliche Macht bekämpft. Für diese Selbstbeschreibung sprechen manche Passagen der zwei wichtigsten Denkschriften, an denen Ritter teilweise in hauptverantwortlicher Funktion mitgearbeitet hat. Es geht hierbei zum einen um die von ihm zusammen mit dem Freiburger Pfarrern Otto Hof und Karl Dürr schon im Herbst 1938 vorgelegte Denkschrift Kirche und Welt, zum anderen um die Freiburger Denkschrift unter dem Titel Politische Gemeinschaftsordnung, die aus den Vorbereitungen eines engen Personenkreises hervorging, dem neben Ritter von Dietze, Eucken und Lampe angehörte. Ritter hat zweifelsfrei die allgemeinen Grundsätze sowie Teile der praktischen Forderungen dieser ganz berühmten und wichtigen Denkschrift, sie ist die längste Denkschrift aus dem deutschen Widerstand, die überliefert worden ist, maßgeblich beeinflusst, während sich die Mitwirkung der Freiburger Ökonomen Lampe, Eucken und von Dietze hauptsächlich in den Abschnitten zur Sozial- und Wirtschaftspolitik niederschlägt, auch in dem ominös berüchtigten 5. Kapitel zur Judenfrage. Ich verzichte nun an dieser Stelle darauf, die Umstände der Entstehung noch weiter detailliert nachzuzeichnen. Beide Denkschriften sind im Grunde ähnlich aufgebaut, auf eine Diagnose der Gegenwart verbunden mit einer historischen Ursachenanalyse, die im Wesentlichen auf Ritter zurückgeht, folgten die Planungen für die Zukunft nach einem christlichen Verständnis. Es sticht ins Auge, wie sehr 1938, also in dieser ersten Denkschrift, die moralische Entrüstung über die Judenverfolgung dieses Jahres den Anstoß zur Neubesinnung auf die Frage war, wo die Verpflichtung des Christen zum Gehorsam gegenüber der weltlichen Obrigkeit aufhöre. Die wohl wichtigsten Schlussfolgerungen lauteten, der Christ sei der Obrigkeit keineswegs bedingungslos untertan, denn diesen Gehorsam schulde er nur Gott. Darüber hinaus habe es auch Luther als das Recht und die Pflicht des christlichen Predigers angesehen, den Obrigkeiten nötigenfalls ins Gewissen zu reden, und zwar da, wo sie ihre weltlichen Pflichten versäumten. In ihrer historischen Betrachtung konstatierten die Verfasser außerdem, dass die Kirche sich einer neuartigen, totalitären Herausforderung gegenübergestellt sehe, die eine Durchsetzung kirchlicher Maßstäbe erschwere, wenn nicht unmöglich mache. Im Kern, und das ist mir wichtig, reproduzierte diese Denkschrift des Jahres 1938 Ritters historische Reflexionen und seine staatsphilosophischen Betrachtungen, denen er auch andernorts durchaus auch in öffentlicher Form Ausdruck verliehen hatte. Es handelte sich damit im Grunde bei diesen Texten um ein Mixtum Compositum, von durchaus in der Öffentlichkeit zugänglichen Gedanken und keineswegs jetzt um Geheimschriften, wie man sie da womöglich vermuten würde. Das ist eher der Fall bei der Denkschrift des Jahres 1942. In einer Lage, so argumentiert man 1938, wo eigenes Lebensrecht und eigene Lebensnotwendigkeit mit fremdem Lebensrecht und fremdem Lebensanspruch unvereinbar aufeinandertreffe, könne vielfach erst durch Gewalt der vernünftigen Einsicht ein Weg eröffnet werden. Solange sich der Machtkampf innerhalb der Grenzen elementarster Gebote der Sittlichkeit bewege, sei aber an diesem Machtkampf nichts zu ändern. Was 1938 relativ vage, auch zu einem guten Teil missverständlich formuliert wurde, taucht dann in der Denkschrift Politische Gemeinschaftsordnung des Jahres 1942, wie gesagt mit dem Untertitel Ein Versuch zur Selbstbesinnung des christlichen Gewissens in den politischen Nöten unserer Zeit, in veränderter Gestalt auf. Vielleicht auch deswegen, weil auf der entscheidenden Sitzung im November 1942, wie einer der Teilnehmer, Helmut Thielicke, nachträglich berichtete, es zu einer intensiven innerfakultativen Diskussion gekommen sei, in der er versucht habe, der ihm allzu idealistisch dünkenden Konzeption Ritters wenigstens in einigen Partien einen anderen der Reformation näherstehenden theologischen Ansatz abzuringen. Im Gegensatz zur vorangegangenen Denkschrift argumentierten die Autoren, und das ist dann eben in dem Hauptteil vor allem Ritter, stärker historisch, auch staatstheoretisch. Es ist jedenfalls kaum zu übersehen, dass viele Abschnitte, Passagen aus seiner Publikation Macht, Staat und Utopie aufgreifen. Das heißt vor allem der dritten Auflage dieses Buches dann, die er zu diesem Zeitpunkt vorbereitete. Folglich kann es kaum überraschen, nochmal, dass die einleitende Betrachtung der Denkschrift wie ein Mixtum Compositum bereits publizierter Texte Ritters auch seine Redemanuskripte der Jahre 36 bis 42 abgeben. Ich habe das abgeglichen und gewissermaßen die Versatzstücke, wie sie aus den Büchern, aus den Publikationen in diese Denkschrift gewandert sind, dann entsprechend dokumentiert. Insgesamt können wir dazu festhalten, mit der Ausnahme des fünften Anhangs zur sogenannten Judenfrage stand der Genozid an den Juden nicht im Zentrum der Überlegungen 1942. Die Autoren beschäftigte vielmehr die Frage, welches die eigentlichen Ursachen der seelisch-geistigen Krise waren, wie sie schreiben, die sie als das Hauptproblem ihrer Zeit diagnostizierten. Im historischen Teil führte Ritter aus, wie es dazu hatte kommen können. Ihm galt in seiner Interpretation die Französische Revolution als entscheidende Wende auf dem Weg zur Selbstvergötzung der Nationen. Aber erst durch den Ersten Weltkrieg sei ein totaler Umsturz aller Grundlagen der europäischen Völkergemeinschaft eingeleitet worden. Bemerkenswert sind jetzt die Passagen, und das interessiert dann vor allem die Weltkriegsexperten auch, wie der jetzt 1942, 43 über diesen Weltkrieg und die Erfahrungen, der er selber beigewohnt hatte, im Jahre 1918, 19 spricht. Er spricht von den seelisch verwüstenden Folgen und das einseitige Gewaltdiktat von Versailles. Natürlich keine Seltenheit, als Formel aber eben 1942 besonders bemerkenswert. Er spricht auch von einer Misshandlung des deutschen Selbstgefühls und der natürlichsten Lebensansprüche. Hiergegen gilt es, eine neue sittliche Gemeinschaftsordnung zu restituieren. Nun, wie diese aussehen sollte, verkündeten die allgemeinen Grundsätze, die jedoch zugleich das von Thielicke apostrophierte Spiegelbild der Tyrannei zeigen. Aus der von Ritter behaupteten Dämonie der Macht bzw. seiner These der Antinomie des Politischen ergab sich die Forderung, dass in erster Linie die Personalität geachtet werden müsse. Das heißt, jeder Mensch müsse zunächst seine Selbstverantwortung vor Gott wiedererkennen und zur Richtschnur seines politischen Handelns erheben. Das sei jedoch weniger durch politische Organisationsformen zu erreichen, als vielmehr durch Maßnahmen gegen die wiederholt beklagte, in dieser Denkschrift auch beklagte, Atomisierung und Vermassung der deutschen Gesellschaft. Das ist gewissermaßen ein Topos, der zieht sich da durch. Daraus ergeben sich dann auch die verfassungs-, wirtschafts- und sozialpolitischen Forderungen der Denkschrift, denen letztlich ein sozialkonservatives Gesellschaftsmodell eines durchaus auch traditional patriarchalischen Typs zugrunde lag. Kaum aber kann man angesichts der hier zutage tretenden Vermischung traditioneller, auch sozial-utopischer Elemente eine direkte Linie zum späteren politischen System der Bundesrepublik ziehen, wie das aber dann ausdrücklich nach 1945 immer wieder getan worden ist. Also das große Missverständnis gewissermaßen die langen Linien, aber das ist eine alte Diskussion natürlich auch vom deutschen Widerstand, auch des Typs, wie er hier in Freiburg stattgefunden hat, in die dann neue, ja in die Grundgesetzverfassung der Bundesrepublik zu ziehen. Denn Ritter verfocht hier, wie auch an anderer Stelle, sein Ideal einer staatlichen Autorität über den Parteien, die ihre Hauptstütze im Beamtenapparat finden sollte, wohingegen die parlamentarische Regierungsform grundsätzlich, so schreiben die, zur Lenkung der Massen ungeeignet sei. Man kann das nun, und das ist jetzt die Frage der Wertung, der Interpretation, als das altliberale Gedankengut Gerhard Ritters bezeichnen. Klaus Schwabe, der eine vorzügliche Quellenedition der Briefe, also eines Teils der Briefe, vorgelegt hat, schon vor vielen Jahren, spricht in dem Zusammenhang eben von dem altliberalen Gedankengut Ritters, aber die ebenfalls vorgetragene Forderung nach Herstellung in der Denkschrift nachzulesen, einer echten, alle Stände und Klassen umfassenden echten Volksgemeinschaft, in der das germanisch-deutsche Prinzip der freien Genossenschaftsbildung wieder zu Ehren kommt, zeigt dann doch, in welchem Ausmaß die Ideen des deutschen Frühliberalismus zu diesem Zeitpunkt durch nationalsozialistisches Gedankengut zersetzt waren. Die Rede von einer wahren Volksgemeinschaft, die Ritter im Übrigen auch nach dem Zweiten Weltkrieg fortführte, lässt in Verbindung mit den wirtschaftlich-sozialen Programmsätzen in mancher Hinsicht doch eher Systemkonformität als Systemkritik erkennen. In meiner Deutung tritt in der Denkschrift vielmehr das Programm einer Generation zutage, und ich hatte es schon mehrfach genannt, einer Frontgeneration des Ersten Weltkriegs, deren Selbstgefühl durch die Niederlage eben des Deutschen Reiches in diesem Ersten Weltkrieg und die internationale Nachkriegsordnung in einem erheblichen Maße beschädigt worden war. Es war allerdings auch ein Programm, dessen nationalkonservativer Einschlag überhaupt nicht zu übersehen war und dessen Erbe für die Begründung dann der westdeutschen Demokratie nur über Umwege rekonstruiert werden kann. In der Selbstsicht Ritters, und nicht nur bei ihm, sondern im Grunde seiner Mitstreiter, auch der vielen anderen, die über ihn schreiben, sah dies freilich ganz anders aus. Schon auf dem Heimweg, und das ist einer der bemerkenswerten Briefe aus seinem Nachlass, schreibt er dann auf seinem Heimweg von Berlin nach Freiburg, den er ja teilweise zu Fuß zurückgelegt hat, schreibt er dann, ich als Teilnehmer des Widerstandes vom 20. Juli. Er schreibt weiterhin, dass er gewiss im Sinne des NS-Regimes, oder wir können sagen, gewiss im Sinne des NS-Regimes hatte er sich wegen seiner Mitwirkung im Freiburger Kreis in mehrfacher Hinsicht an hochverräterischen Handlungen beteiligt, da ist überhaupt keine Frage dran. Er hatte außerdem, um dieses zumindest kurz zu nennen, vorher Kontakte zu Generaloberst Ludwig Beck gehabt, vor allem aber zu Karl Gördeler, den er seit Frühjahr 1941 kannte. An den Attentatsplänen aber war Ritter weder beteiligt, noch wurde er darin eingeweiht. Seine Umdeutung seit Kriegsende aber war kennzeichnet für eine Bewusstseinslage, die sich dann im weiteren Verlauf der bundesdeutschen Geschichte immer weiter eingrub. Er schreibt dann nochmal an Fritz Hartung im November 1951, ich als Mann des 20. Juli. Das ist eine schöne Formel. Und noch rund ein Jahr vor seinem Tod äußerte Ritter dann gegenüber seinem amerikanischen Biografen Mail, dass ihn sein hartnäckiges Festhalten an den universalen Menschenrechten der Gördeler-Gruppe zugeführt habe. Helmut Thielicke, der hat dagegen rückschauend auf die Aktivitäten des Jahres 42, 43 festgehalten, dass ihn als jüngstes Mitglied schon damals der Eindruck bedrückt habe, dass wir in unseren Programmentwürfen etwas ins Leere hinein fantasierten. Er sei außerdem nicht den unangenehmen Gedanken losgeworden, dass die großen Autoritäten, und damit war nicht zuletzt auch Ritter gemeint, an unserem Sitzungstisch ihre erlebte Vergangenheit in geläuterter Form reproduzierten, lediglich mit der Nuance, dass sie eine Antithese zum Dritten Reich darstellten. Damit scheint er nicht so weit vom Kern einer Problematik zu liegen, die gerade auch in den öffentlichen Reden und den Publikationen Ritters während des Weltkriegs dann in vielen Facetten nachzulesen ist. Und meine Damen und Herren, ich bin jetzt am vierten Punkt, im letzten, ganz kurzen angekommen. Es geht nochmal um den öffentlichen Redner, Gerd Ritter. Also er ist im Widerstand, klar, das habe ich Ihnen jetzt hier dargestellt. Er ist aber weiterhin ein Autor und ist durchaus ein gewünschter Autor. Er ist ein gewünschter Redner. Er wird sogar von NSDAP-Dienststellenleitungen wird er angefordert als Redner. Das ist bemerkenswert, in vielen Funktionen. Er nimmt teil weiter an den wissenschaftlichen Debatten. Als Ritter sich an den Diskussionen der Freiburger Kreise beteiligte, war er gleichzeitig, wie gerade festgestellt, auf vielen anderen Foren unterwegs. Dazu zählte seine Teilnahme an Tagungen, wissenschaftlichen Tagungen in Nürnberg im Februar 1941 sowie in Weimar im Juli 1942, im sogenannten Kriegseinsatz der Geisteswissenschaften, die er im Nachhinein als einen Versuch wertete, ernsthafte Wissenschaftler mit der jungen SS-Garde Franks, also Walter Franks, zusammenzubringen. Das sei freilich nicht ohne qualvolle Kompromisse einzelner Redner und starken inneren Hemmungen in der Diskussion abgegangen. Es ist insgesamt bemerkenswert, dass Ritter 42-43 dann zu einem gefragten Redner, wie gerade festgestellt, bei verschiedenen Militärdienststellen aufstieg und er auch in der Parteikanzlei der NSDAP als Vortragender angefordert wurde. Dem Zweck der geistig-politischen Orientierung von Militärs und Zivilisten diente dann vor allem eine Serie von sogenannten Lehrbriefen, die Ritter dann im Laufe des Jahres 1944 in einer Aufsatzsammlung unter dem Titel Lebendige Vergangenheit zusammenführte. Diese Aufsätze sind später von seinem Schüler Hassinger unter dem gleichen Titel dann Ende der 50er Jahre als Festschrift Ritter gewidmet neu publiziert worden. Da fehlen alle die Beiträge drin, die gewissermaßen für die Zeitgenossen schon Ende der 50er Jahre vorsichtig gesprochen ein Problem darstellten. Sie finden die Originalfassung von Lebendige Vergangenheit, die gedruckt worden ist, aber nicht mehr ausgeliefert worden ist, hier. Es gibt drei Exemplare, die überlebt haben. Eins hier in der Freiburger Universitätsbibliothek, die Ritter mit seinem vollen Selbstverständnis, auch im Bewusstsein, das Richtige gesagt zu haben, 1945, 46 der Universitätsbibliothek zur Verfügung gestellt hat. Da gibt es eine Marginalie, das steht in dem Buch drin. Sie können das Buch hier ausleihen oder man konnte es ausleihen. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile gesperrt ist, damit es ist ja eine Quelle. Die sollte man eigentlich nicht ausleihen, sonst ist sie nämlich weg. Also in diesem Lebendige Vergangenheit mit den Lehrbriefen, darauf möchte ich gerne noch kurz eingehen. Die Beiträge bieten eine Fülle von Belegstellen, wie ich es interpretiert habe, für die Ambivalenz historisch-politischer Aussagen, deren moralisches Fundament trotz der für Ritter kennzeichnenden christlich-lutherischen Überzeugung politisch fragwürdig blieb. Denn seine Ausführungen blieben zum einen durchzogen von einem anhaltenden Appell zur Mäßigung des expansionistischen Krieges und zur Wiedereinführung von zumindest rudimentären Rechtsstaatsprinzipien. Zum anderen enthalten die Texte aber auch Kriegspropaganda pur. Teilweise sogar wüste Schmähungen, die nach 1945 die Publikation der Sammlung rasch fragwürdig erscheinen lassen mussten. Also Ritter hat das ernsthaft überlegt, aber man hat ihm davon abgeraten. So produzierte Ritter in einem Lehrbrief über die Psychologie des modernen Frankreich aus dem Jahre 1943 seine schon in den Jahren zuvor wiederholt deklamierte negative Sichtweise der Französischen Revolution, die als die Wiege für den Totalitätsanspruch der menschlichen Vernunft betrachtete. Problematisch aber als diese Passagen in seiner Rede war ein politischer Systemvergleich zwischen Frankreich und Deutschland, in dem sich der Redner ersichtlich von den Vorzügen des deutschen Führerstaates dann in dem Moment noch 1943 angetan zeigte. Der Text endet mit Großhungern und Gehorchen als Programm zur Revitalisierung Frankreichs. Das trägt er vor deutschen Wehrmachtssoldaten in Frankreich, zu einem Zeitpunkt vor, wo die da als Besatzer stehen. Dass das 1945 oder nach 1945 Schwierigkeiten heraufbeschworen hat, können Sie sich vorstellen, als die französische Besatzungsmacht, die ja hier in Baden dann das Regiment zunächst innehatte, diese Texte gelesen hat, hat dieses einen mittleren Eklat provoziert. Das Bemerkenswerte ist, wenn Sie die Entnazifizierungsakten Ritters dann lesen, und er musste ja damals die berühmten Fragebögen auch ausfüllen, in dem ersten Fragebogen, den er ausgefüllt hat, steht dann dieser Titel noch drin, in den nächsten fehlen die dann. Also Sie sehen, wie auch da gewissermaßen eine, aus taktischen Gründen auch nachvollziehbar, aber eine Anpassung auch im Bibliografischen stattgefunden hat. Der propagandistische Charakter seiner Äußerung tritt noch mehr, aber in einem Beitrag hervor über das Rätsel Russland, auch aus dem Jahre 1943, der eine, ich will es kurz zusammenfassen, konzentrierte Sammlung klassischer Russlandbilder oder auch Phobien letztendlich der 20er und 30er Jahre enthält, die in der deutschen Geschichtswissenschaft und Öffentlichkeit seit langem verbreitet waren, aber hier von einem verantwortlichen Historiker, einem Widerständler, ich sage das einfach mal so, dann eben 1943 vor deutschen Soldaten in die Öffentlichkeit getragen worden sind. Diese Sicht prägte den Stil und den Inhalt seines Aufsatzes. Zahlreiche Wendungen wirken geradezu makaber, vor allem da, wo Ritter die Schreckensherrschaft Peters des Großen als ein Beispiel dafür heranzog. Zitat: Was Dämonie der Macht ins Östliche übersetzt bedeutete. Man sieht sie hier einmal ganz nackt am Werk, ohne alle Verhüllung durch humanitäre Redensarten oder Kulturzwecke. Dies ist ein Zitat von 1943, vorgetragen im Westen Frankreichs vor deutschen Soldaten. Was hier als eine verbrämte Legitimation eines Vernichtungsfeldzugs verstanden werden konnte, enthielt jedoch durchaus auch einen Subtext. Und Ritter ist ein geschickter Autor, der sowohl als auch schreibt, und es ist eben die große Debatte dann auch mit einigen meiner Rezensenten gewesen, ob dieses notwendige Dreckspritzer waren, um diese Texte an die Öffentlichkeit tragen zu können. Dreckspritzer ist ein Begriff von Hans Rothfels. Nun, diese Texte enthalten Subtexte, die durchaus auch als eine Kritik am NS-Regime gedacht waren. Das gilt für zahlreiche Beiträge Ritters aus dem Zweiten Weltkrieg. Dadurch aber, dass sich der Freiburger Historiker bei seinen Vorträgen 1943 auf das System einer politischen Ethik berief, die dem Machtbedürfnis des Nationalstaats den gleichwertigen Rechtsanspruch zumaß wie dem Bedürfnis der Welt nach einer friedlichen Dauerordnung, so auch ein Zitat aus Machtstaat und Utopie, behielten seine Aussagen eine irritierende Öffentlichkeit, die bereits viele zeitgenössische Leser, nicht erst spätere Kritiker nach 1945, seiner Publikationen und die Hörer seiner Ausführungen zu sehr gegensätzlichen Schlussfolgerungen veranlassten. Erst als Ritter infolge der Kriegsentwicklung die vollständige innere Zersetzung des von Bismarck geschaffenen Reiches erkannte und seine fortschreitende Zerstörung von außen beobachten musste, begann er, wie er es im Oktober 1944 ausdrückte in einem Brief, um eine baldige, totale Wendung aller Dinge zu bitten. Die Monate zwischen November 1944 und April 1945, in dem er dann zeitweilig im Konzentrationslager in Mecklenburg, aber dann vor allem als Insasse in Berliner Gefängnissen aus seinem bisherigen Lebens- und Arbeitskreis zwangsweise herausgerissen war, das sind höchst beeindruckende Briefe, Kassiber, teilweise bei Schwabe publiziert, teilweise aber eben Archiv vorfindlich. Alle diese Monate, diese Wochen der erzwungenen, ich darf das so nennen, jetzt Muße, überzeugten ihn endgültig von der Notwendigkeit einer grundlegenden Umkehr in der Politik, auch einer Umkehr in der deutschen Gesellschaft, aber auch einer Umkehr in der deutschen Geschichtswissenschaft. Es könne nicht so weitergehen. Das sind die Appelle, die sich hier niedergelegt finden in seinen Reflexionen. Nach seiner Rückkehr, seiner Beschwerlichen nach Freiburg, blieb vieles hiervon jedoch eine Absichtserklärung. Das war die Folge veränderter Rahmenbedingungen, aber es war auch die Konsequenz eines historiografischen Denkens, sowohl vor als auch nach 1945, das weiterhin tief in den Erfahrungen und Haltungen einer Historikergeneration wurzelte, die doch ganz prägende Erfahrungen eben an den Fronten des Ersten Weltkriegs hatte machen müssen. Diese Generation ist nun bemerkenswerterweise die Gründergeneration der westdeutschen Geschichtswissenschaft geworden. Ich darf noch mal einige Namen erinnern, die ich heute schon nannte. Neben Ritter, Hans Rothfels, Hermann Aubin und dann eben die Nachfolger Schieder, Theodor Schieder, Werner Conze, Karl Dietrich Erdmann, also zahlreiche Historiker, die ihm dann gefolgt sind, jeweils auf eine sehr persönliche und doch zugleich ihre Generation, auf ihre Generation kennzeichnende Weise mit der Geschichte des Nationalsozialismus auf das Engste verwoben waren. Im Fall Ritters bleibt, und ich komme zum Schluss, einerseits sein Mut, seine Entschiedenheit, auch seine Klarheit der Sprache auf der einen Seite, die ihm auch immer wieder Schwierigkeiten nachvollziehbar eingetragen hat, mit der er dann unter schwierigen, auch für ihn persönlich gefährlichen Situationen einen Rest an Autonomie einklagte für sein Fach, für seinen Glauben, auch für die Freiheit des Einzelnen. Das ist das, was man über Ritter immer wieder sagen muss. Es bleibt jedoch ebenso bemerkenswert, wie sehr er gleichfalls dann den Übergang, und das scheint mir genauso bemerkenswert, vor allem von vielen politisch hochbelasteten Kollegen in die Nachkriegszeit geebnet hat und damit dann eben seinen Beitrag dazu geleistet hat, dass die westdeutsche Geschichtswissenschaft, die in meinem Buch dann eben doch im Mittelpunkt steht, sich insgesamt nur sehr zögerlich den Herausforderungen der modernen Welt geöffnet hat. Es ist vielleicht kein Zufall, dass Gerd Ritter Theodor Schieder zu seinem Nachfolger haben wollte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus